I have a dream. Große Worte, jeder denkt sofort an Martin Luther King. Und ich wähle dieses Predigtthema ganz bewusst, weil unsere Blicke in diesen Tagen voller Sorge und voller Erschütterung nach Amerika gehen. Ich möchte heute sprechen über diese große Rede von Martin Luther King. 1963, 28. August, 250.000 Menschen sind versammelt vor der Lincoln Gedenkstätte und Martin Luther King spricht zu ihnen. Sie haben den sogenannten Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit gemacht. Größte Demonstration, wie Martin Luther King sagte, die größte Demonstration der Geschichte der schwarzen Befreiungsbewegung, Bürgerrechtsbewegung. Und seine Rede ist großartig und bemerkenswert und sie gründet auf der Regierungserklärung von dem König, dem King, dem Martin Luther King nachfolgte, Jesus Christus. Und da möchte ich heute Verse lesen aus Matthäus 5, nicht gleich am Anfang, sondern stückweise. Ich habe sie auch auf der Folie dann und möchte zeigen, das, was für unser Volk, was für Amerika und was damals sehr wichtig war, diese Werte, dass die in der Bergpredigt begründet sind. Und zwar geht es um Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit, es geht um Gewaltverzicht und es geht um die Nächstenliebe. I have a dream, das Fundament dieses Traumes. Ich beginne ganz bewusst mit der Rede von Martin Luther King, weil wir heute in einer Zeit leben, wo in der einzigen christlichen Weltmacht, und das ist Amerika eben immer noch, ganz vieles zerbricht, weil christliche Werte in den Dreck gezogen werden, und zwar von beiden politischen Lagern, von Republikanern und von Demokraten, und weil der christliche Glaube dadurch zum Gespött wird. Ich nehme das Thema auch deshalb auf, weil wir in Deutschland durch linksgesteuerte Medien in den USA dann doch auch mit blindem Trump-Hass vollgestopft werden und vergessen, was für eine Great Nation Amerika tatsächlich war. Es ist dabei, das nicht mehr zu sein. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, auch mal eine Gegenstimme zu dieser politischen Einseitigkeit zu geben. Viele Menschen in Amerika sind heute verzweifelt, in Deutschland sowieso. Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit ist heute die Grundstimmung, mit der Menschen leben. Und das war damals nicht anders, als es diesen Marsch auf Washington gab. Und da möchte ich jetzt anfangen, Martin Luther King zu zitieren. Ich habe das Original in Englisch an der Leinwand. Ich lese es auf Deutsch vor. Lasst uns nicht versinken im Tal der Verzweiflung. Ich sage euch heute, meine Freunde, auch wenn wir den Schwierigkeiten von heute und morgen gegenüberstehen, ich habe dennoch einen Traum. Es ist ein Traum tief verwurzelt im amerikanischen Traum. Ich sage diese Worte bewusst, auch wenn ich weiß, dass da viele Leute allergisch sind gegen den amerikanischen Traum. Ich möchte aber auch zeigen, dass es ganz so schlecht nicht ist, wie es in unseren Medien dargestellt wird. Die Grundlage von diesem Traum ist nämlich der Bezug zu Gott, dem Schöpfer. Der Bezug, den heute viele Minister auch unserer Regierung in Deutschland wegfallen lassen. Viele Minister haben den Gottesbezug nicht in ihrer Vereidigung mit drin gehabt. Deshalb finde ich das sehr wichtig. Wir werden eine Great Nation, ein gutes Volk vor allem, nur dann, wenn wir uns auf Gott beziehen. Und das war bei Martin Luther King sehr deutlich. Wieder ein Zitat aus dieser Rede. Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages diese Nation erheben und den wahren Sinn ihres Bekenntnisses zur gelebten Wirklichkeit machen wird. Nämlich, wir erachten diese Wahrheiten als offenkundig, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Das ist der Gottesbezug auf Gott, den Schöpfer. Und vor diesem Gott muss alles weichen, was sich im Hochmut gegen ihn erhebt und alle Tiefen der Ungerechtigkeit und Lüge müssen weichen. Ich nehme zwei Beispiele für Hochmut. Vor einigen Jahren wurde die französische Redaktionszentrale Charlie Hebdo angegriffen, weil sie den muslimischen Glauben verlästert hatte. In der folgenden Auflage titelte Charlie Hebdo ein Bild von einem Verbrecher, der sich davonschielt, lasst uns den Gott bloß nicht davonkommen. Da wurde Gott ganz schlichtweg als Verbrecher bezeichnet. Und für Lüge und Ungerechtigkeit brauchen wir bloß in unsere Welt schauen, wie viel gelogen wird. Jetzt dieser Tage ZDF-Intendant, der behauptet, dass Charlie Kirk gesagt hätte, Homosexuelle müssten gesteinigt werden. Das ist eine glatte Lüge, das hat der Mann nie gesagt. Das meine ich mit Hochmut und mit Lüge. Und die müssen weichen. Und deshalb zitierte Martin Luther King damals Jesaja 40, Vers 4 bis 5. Ich habe einen Traum, dass eines Tages alle Täler erhöht werden sollen und alle Berge und Hügel erniedrigt werden und was uneben ist gerade und was hügelig ist eben werden soll. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Das ist nicht nur ein Traum, das ist christliche Hoffnung. Lasst uns bitte nicht nur von Gott sprechen. In viel zu viel Gottesdiensten und Predigten ist immer nur von Gott die Rede. Das stößt mir auf. Wir sind Christen, weil Christus uns zu seinen Nachfolgern gemacht hat. Unser Gott hat einen Namen. Er hat sich offenbart in Jesus Christus. Und es ist das Bekenntnis zu Jesus Christus, das uns zu Christen macht. Jesus ist der, der sich der Lüge entgegenstellt. Er stellt sich vor in Offenbarung 3, er ist der, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Er ist es auch, in dem alle Menschen gleich geschaffen wurden. Er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Jeder Mensch hat in ihm seinen Ursprung. Christus ist auch der, für dessen Kommen alle Täler erhöht und alle Berge und Hügel erniedrigt werden sollen. Er ist der König, auch der König, dem Martin Luther King nachfolgte. Und in unserem Text, den wir jetzt miteinander besprechen, da spricht er von Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Gewaltverzicht und Nächstenliebe. Es gibt keine Nation, einschließlich der amerikanischen und einschließlich auch unserer, die ohne diese Werte great, großartig, groß und gut werden könnte. Er, Jesus Christus, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, spricht Matthäus 5 von Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Und das ist der Text. Weiter habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn, deinen Gott, deinen Eid halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei ja, ja, ja soll ja sein und nein soll nein sein. Was darüber ist, das ist vom Übel. Im ganzen Alten Testament war es so, dass fromme Menschen Gelübde abgelegt haben. Und sie schworen im Namen des Herrn. Da gab es verschiedene Formeln, zum Beispiel, so wahr der Herr lebt oder der Herr tue mir dies oder das, heißt, wenn ich lüge, dann strafe er mich noch so schwer. Warum legt man so ein Gelübde ab? Man möchte seinen Worten Gewicht verleihen, mehr als im Normalfall. Und man möchte eine stärkere Verpflichtung auch zeigen. Dazu stehe ich unbedingt. Andere wiederum haben diese Formeln auch leichtfertig verwendet. Wir haben das heute noch beim sogenannten Fluchen in Herrgotts Namen, sagen heute ganz viele leichtfertig. Das ist eine gefährliche Sache. Wenn man sich in der Berufung auf den Namen Gottes, wenn man da einen Eid geleistet hat und den gebrochen hat, dann war das im Israel damals ein Grund für die Todesstrafe. Also das war nicht so leichtfertig zu nehmendes. Also wichtig ist jetzt hier bei diesem Text die Absicht, mit der jemand spricht. Ich sag gleich auch noch was zum Thema Schwören, ja, beim Vorgericht. Die Absicht beim Schwören oder Geloben ist die Wahrhaftigkeit. Also da streicht jemand ganz dick an, was ich jetzt sage, das meine ich auch wirklich so. Was macht man denn jetzt, wenn man sich an das Gesetz halten will? Ja, man soll kein falsches Gelübde tun und man soll nicht schwören. Oder man soll's halten, wenn man's geschwört hat im Namen Gottes. Wenn man aber gleichzeitig seinen Nächsten hinters Licht führen will, wenn man den austricksen will, was macht man denn da? Das ist schwierig. Und die Pharisäer, die hatten da einen Weg gefunden, um das Gesetz über Schwüre und Gelübde nicht zu brechen und gleichzeitig zu umgehen. Die haben solche Tricks gehabt, ganz viele, und das ist ein Set davon. Und da haben sie dann ganz viele verschiedene Schwurformeln erfunden. Jesus zitiert einige. Die schworen nicht im Namen des Herrn, sondern riefen andere wichtige und ebenso heilige Dinge an, den Himmel, das Land, Jerusalem, den Tempel, das Gold im Tempel, den Altar im Tempel, das Opfer auf dem Altar, also ganz verwirrend. Und auch das eigene Haupt. Und jetzt war es so, einige Gelübde, einige Formeln waren bindend. Also mal gucken, wer sich's merken kann. Im Namen des Herrn, beim Gold des Tempels und beim Opfer auf dem Altar. Wenn man das gesagt hat, das war bindend. Und das andere, also beim Tempel oder beim Land oder beim Altar, das war nicht bindend. Konntet ihr euch's merken? Ich immer noch nicht. Das war verwirrend und das war genau der Zweck. Das sollte verwirrend sein, damit der Nächste ausgetrickst werden kann. Ja, und was dabei auf der Strecke bleibt, ist die Wahrhaftigkeit. Und das setzt Jesus an. Was ihr sagt, das soll wahrhaftig sein. Jesus ist gegen Unwahrhaftigkeit. Er ist gegen alles. Und jetzt sind wir mitten in der Zeitgeschichte, auch in der amerikanischen Zeitgeschichte leider. Er ist gegen alles, was wir heute als Fake bezeichnen. Ja, Fake Facts. Ach, das macht man, um einen anderen auszutricksen. Fake Truth sogar. Fake Wahrheit. Er ist gegen alles, was jetzt zurzeit ja auch kursiert, Lügenvideos, die mit KI generiert sind. Das ist nicht wahrhaftig, das macht man, um auszudrücken, um zu lügen. Er ist gegen alle Falschinformationen, er ist gegen alle Halbwahrheiten, gell? Man kann die Wahrheit sagen und dabei unwahrhaftig sein. Also ein Tag Bundestagdebatte reicht mir, um endlos Beispiele dafür zu sehen. Das ist ganz schlimm. Jesus ist auch gegen komplizierte Vertragstexte, die so kompliziert gemacht sind, dass die User gelinkt werden. Das ist heute gang und gäbe. Du machst einen Vertrag, klickst, ich habe gelesen und zugestimmt und bist nachher in Teufelsküche. Das wird mit Absicht gemacht. Das ist alles unwahrhaftig. Und da sagt Jesus, wenn ihr redet, ihr braucht nicht schwören. Bei euch soll man wissen, wenn der Ja sagt, ist es Ja, und wenn er Nein sagt, ist es Nein. Das ist ein wahrhaftiger Mensch. Und was darüber ist, das ganze Fake, das ist vom Übel oder besser gesagt, jetzt müssen wir auch im Grundtext schauen, eigentlich von dem Bösen, vom Teufel nämlich. Warum? Jesus sagt es in Johannes 8, der ist der Vater der Lüge. Lüge heißt Fake, gell? Der Teufel ist der Vater von Fake. Das ist alles vom Teufel. Wir wissen, dass das unserer Nation und auch der Great Nation in Amerika ziemlich an die Nieren geht, solche Sätze. Und das da ist, wo sie krank ist, ja? Dann kommen wir zum zweiten Block, den Jesus sagt, er ist ja, das möchte ich vorausschicken, das Lamm Gottes, der Sanftmütige und von Herzen Demütige. Er spricht von Gewaltverzicht. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine Backe, eigentlich Wange, schlägt, dann biete die andere auch da. Wenn jemand mit dir rechten will um deinen Rock und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Zitiert wird immer nur Auge um Auge, Zahn um Zahn und Backe hinhalten und so. Aber das ist ein viel größerer Zusammenhang. Es geht hier um das Thema Vergeltung. Und da gibt es drei verschiedene Arten. Das habe ich von Fritz Rieniger gelernt. Ich sage auch immer, wo ich meine Sachen her habe. Da gibt es die persönliche Vergeltung. Das ist der tiefste menschliche Trieb, dass er sich wehrt, dass er zurückschlägt. Und das Selbstverteidigung und Selbsterhaltung sind nichts Schlechtes, gell? Aber das wird halt gern unkontrolliert. Braucht man auf dem Schulhof schauen, gell? Kind schlägt zu, zweimal für einmal. Das eskaliert immer. Ich war ja auch mal Schulbub und habe gekämpft auf dem Schulhof, bis das Blut geflossen ist beim anderen. Ja, und da schreibt jetzt also Rieniger, unkontrollierte persönliche Vergeltung führt zu Unordnung, Verderben, Anarchie, Chaos und zum Kampf jedes Einzelnen gegen jeden anderen. Dann gibt's die rechtliche Vergeltung. Das darf man nicht miteinander verwechseln. Die ist dafür da, dass die persönliche Vergeltung nicht aus dem Ruder läuft. Denn gell, ein Verbrechen muss bestraft werden. Es geht gar nicht, dass man Schwarzfahrer einfach laufen lässt, was jetzt ja diskutiert wird. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Verbrechen muss bestraft werden.
Das Gesetz muss gerechte Vergeltung fordern, aber gerecht heißt dann eben, die Strafe muss der Tat entsprechen. Ja, bei der persönlichen Vergeltung wird überreagiert. Das Gesetz soll jetzt regeln, es darf nicht überreagiert werden. Es wird ja gelten, Mahatma Gandhi hat gesagt, Auge um Auge lässt die Welt erblinden. Das ist ein blöder Satz. Das steht auch nirgends in der Bibel. Sondern im hebräischen Grundtext steht ein Zahlwort. Ein Auge um ein Auge. Ein Zahn um ein Zahn. So wird gewährleistet, dass das nicht eskaliert. Du darfst der dir ein Auge ausgeschlagen hat, eben nicht zwei ausschlagen. Die Regel ist 1:1. Und da nehme ich jetzt mal ein Beispiel aus jüngster Geschichte für Vergeltungskrieg. Ihr erinnert euch, Krieg gegen den Terror, Vergeltungsschlag für 9/11. Wie viele Leute sind bei 9/11 gestorben? 3000 ungefähr, ja. Und darauf hat dann George W. Bush den Krieg gegen den Terror angefangen und hat in Somalia, in Afghanistan, im Irak, in Pakistan, im Jemen allein 250.000 Zivilisten, Soldaten ganz zu schweigen. Es sind in dem Krieg mehr amerikanische Soldaten gefallen als bei 9/11 Zivilisten. Aber in diesen Ländern sind 250.000 Menschen ermordet worden. Zivilisten. Das ist nicht 1:1. Ja, das ist ein praktisches Beispiel. Und jetzt gibt's Gott sei Dank auch den dritten Weg der Vergeltung. Das ist die Liebesvergeltung. Das ist der Königsweg der Jünger Jesu. Rienecker schreibt, sie streben niemals nach persönlicher Vergeltung oder Rache. Sie erleiden vielmehr das Böse, als selbst Böses zu tun. Sie vergelten das Böse mit Gutem. Das ist der Königsweg. Das jüdische Gesetz, auch unsere Gesetze, unterliegen alle der rechtlichen Vergeltung. Die sind in dem Rahmen, wie sie die Eskalation kontrollieren, sind sie gut, aber sie sind nicht wirklich gut, wie Adolf Schlatter sagt. Sie schützen die Gesellschaft nicht vor Zerstörung. Auch dadurch wird die Gesellschaft zerstört, unheilbar krank, sobald mit dem Bösen angefangen wurde. Und wir schauen erschüttert nach Amerika. Jesu Lehre hat immer dasselbe Muster. Bibel ist gut, Auge um ein Auge, ein Zahn um ein Zahn ist gut, aber wie viel Böses bleibt dadurch ungesühnt? Und vor allem, wie viel Gutes bleibt dadurch nicht getan? Es gibt einen besseren Weg. Also wenn die Jünger Jesu meinen, sagt Adolf Schlatter, dass sie mit dem Auge um Auge, Zahn um Zahn dann schon alles geleistet hätten, dann täuschen sie sich. Gott hat was viel Größeres vor, nämlich diese Vergeltung der Liebe. Und das zeigt Jesus jetzt an 4 ganz praktischen Beispielen. Also das ist jetzt gar keine Theorie, da geht's richtig ans Eingemachte. Er sagt zuerst, kämpfe nicht gegen die Demütigung. Das ist der Schlag auf die Wange. Also es gab in Israel den Brauch, das macht man heute bei uns nimmer, dass wenn man jemand demütigen wollte, nicht schlagen, gell, demütigen, dann hat man mit der Rückhand von der rechten Hand dem eine auf die rechte Wange gehaut. Das hat wehgetan, aber das war nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache war die Demütigung von diesem Menschen. Es geht ja also nicht um Gewalt, sondern es geht um psychologische Gewalt vor allem. Es geht um Demütigung. Und wenn wir heute sehen, wie Menschen im Netz gemobbt werden, ohne dass sie geschlagen werden, wie auf Menschen herumgetreten wird, wie jeder gleich als Nazi verschrien wird oder als linke Bazille, ich möchte nichts auslassen, dann entspricht es diesem Schlag auf die Wange, der andere soll gedemütigt werden. Wir machen da ja ganz sportlich mit, gell? Der Kinderbuchautor und ja und so weiter. Wir demütigen andere Menschen. Das ist gemeint. Und Jesus sagt, kämpfe nicht gegen Demütigung. Er verlangt, dass die Menschen, die ihm nachfolgen, sich nicht nur misshandeln lassen und demütigen, sondern sich auch für weitere Demütigung anbieten. Widerstehe nicht dem Bösen, verlangt sogar, dass Christen nicht vor einem Zivilgericht klagen dürfen. Entschuldigung, zwei Einschränkungen, gell, das ist ganz wichtig. Da wird nämlich viel Schindluder getrieben mit dieser Regel. Erstens, diese Regel betrifft das Privatrecht. Eine Demütigung ist eine Privatangelegenheit. Sie betrifft nicht das Kriegsrecht. Ich kann nicht mit diesem Spruch von der Wange hinhalten, Verteidigungspolitik machen. Das ist Privatrecht und nicht Kriegsrecht. Das ist ja verrückt, gell? In der Friedensbewegung hat man das gemacht, diese Gleichschaltung. Das ist nicht zulässig. Zweitens, diese Regel betrifft das Zivilrecht und nicht das Strafrecht. Das ist wichtig, denn in vielen Kirchen wird zum Beispiel der sexuelle Missbrauch so unterdrückt, dass man sagt, ja, in der Bibel steht, du darfst nicht vors Gericht ziehen. Das betrifft das Privatrecht, nicht das Strafrecht. Verbrechen, auch wenn sie innerhalb der Kirche geschehen, müssen angezeigt werden beim Staat. Das ist ganz wichtig. Ja, bloß so als kleine Nebenbemerkung, das ist ganz wichtig, dass das nicht unter den Tisch fällt. Ja, dann kommt, kämpfe nicht gegen Enteignung. Ja, was ist das mit dem Mantel? Gell, das kommuniziert bei uns heute nicht mehr. Wir werfen so viel Kleider weg. Da geht es um ein Stück rum oder nur, ist doch egal. Aber das ist im Alten Testament im Leihrecht verankert. Es ist so, dass wenn ein armer Mensch ins Pfandhaus gehen musste und seinen Mantel abgeben musste, dann musste man den Mantel ihm zurückgeben am Ende des Tages, auch wenn er nicht das Geld zurückzahlen konnte. Warum? Weil das nachts seine Decke war. So arm war der Mann. Also der Mantel, das ist das letzte, wichtigste Besitzteil, das man hat. Und Jesus nimmt dieses extreme Beispiel, um zu zeigen, selbst wenn sie dir das Letzte nehmen, werde ich nicht. Wenn sie dir das Hemd nehmen, dann lass auch noch das Letzte, den Mantel auch noch. Seine Jünger sollen nicht um Besitztümer kämpfen. Kämpfe nicht gegen Ausbeutung. Es war so, ein römischer Soldat konnte einen jüdischen Mann vom Feld ziehen und sagen, da trag meine Ausrüstung. Da gab es ein Gesetz dafür. Das Römische Reich war durchaus auf Gesetze gegründet. Eine Meile musste dieser Zivilist dann dem Soldaten seine Rüstung tragen. Das ist Ausbeutung. Und Jesus sagt, werde ich nicht dagegen, sondern besiege diese Ausbeutung, indem du die zweite Meile mitgehst. Dann hast du gewonnen, ja. Ganz einfach. Nee, nicht ganz einfach, aber sehr logisch. Und das vierte ist, was er ganz konkret sagt, entziehe keine helfende Hand. Da geht es ganz praktisch darum, dass Menschen um ein Darlehen bitten oder um eine Bürgschaft. Also nicht alle, die ein Darlehen wollen, können das auch zurückzahlen, gell? Das weiß man im Voraus schon. Und nicht alle, die um eine Bürgschaft bitten, sind auch vertrauenswürdig. Deshalb bitten sie um eine Bürgschaft. Und mal ganz ehrlich, wenn du solchen Menschen hilfst, bist du nachher der Depp, auf Schwäbisch gesagt. Das war damals auch schon so. Und Jesus sagt, ja, dann bist du Depp, aber entziehe keine helfende Hand. Ganz konkret. Also ich weiß, da blasen jetzt viele, gell, und sagen, um alles in der Welt, wie soll das gehen? Ich frage umgekehrt, um alles in der Welt, wo kommen wir hin, wenn wir nicht diese Regeln befolgen? Da kommen wir dahin, wo wir jetzt sind, dass alles kaputt geht. Und stellen wir uns doch mal für einen Moment ein Land, eine Gesellschaft vor, wo die Menschen so leben. Das ist wirklich, I have a dream. So wird ein Land und eine Gesellschaft und eine Nation gesund. Zuletzt spricht Jesus im letzten Block über die Feindesliebe. Und ich stelle das voraus, Jesus spricht als der, der uns mit Gott versöhnt hat, als wir noch seine Feinde waren. Wir waren früher die Feinde von Jesus. Und da ist er für uns gestorben, im Voraus schon, um uns mit Gott zu versöhnen. Und der spricht, nicht irgendjemand, der spricht von der Feindesliebe. Der darf das sagen. Verse 43 bis 48, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne und Töchter seid eures Vaters im Himmel. Warum? Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das ist vollkommen in diesem Zusammenhang. Alle werden gleich geliebt. Und jetzt kommt das Gegenstück. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Ist ja logisch, ja? Wenn ihr dasselbe tun auch die Zöllner. Und wenn ihr nun nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Logisch. Tun dasselbe nicht auch die Heiden? Das ist nicht vollkommen, wenn ihr nur zu den Lieben lieb seid, ja? Ihr sollt aber vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das heißt nicht, dass wir vollkommen sein sollen. Nobody is perfect. Das heißt in diesem Zusammenhang, dass wir Feinde und Freunde gleichermaßen lieben sollen. In diesem Sinn heißt es. Also Jesus hebt mit diesen Worten den Hass auf die Feinde. Und wir erleben heute eine Häme und einen Hass gegen Charlie Kirk. Und er ist ja nur eine Figur aus der ganzen Bewegung. Wir erleben heute bis hin zum Aufruf zum Mord gegen seine Witwe, einen blinden Hass, und das ist ein religiös motivierter Hass. Auch Vogue ist Religion. Ja? Das Problem beim religiös motivierten Hass ist, dass wir meinen, er ist gut. Der Kirk war doch ein Nazi, dann kann man doch abschießen. Gell? Also das meinen viele. Das ist aber falsch. Hass ist immer Hass, auch religiös motivierter Hass ist Hass. Hass zerstört die Gesellschaft, das sehen wir in Amerika erschreckend. Und ich denke, Amerika ist uns in dieser schrecklichen Entwicklung nur um 2-3 Jahre voraus, maximal. Wir werden gleiche Szenarien in Deutschland haben, sehr schnell, wenn wir uns nicht auf das zurückbesinnen, was Jesus sagt. Aber Hass zerstört auch den Menschen, der hasst, gleichermaßen. Ja. Jesus festigt seine Kirche, indem er die Liebe befreit von diesem Hass. Jetzt möchte ich diese Worte von Adolf Schlatter möchte ich zusammenfassen. Also das Wort Liebe, ich fasse es zusammen, weil es nicht mehr passt von der Zeit her. Das Wort Liebe, was im Griechischen verwendet wird, meint ja Liebe, die unbedingt ist, absolut, und die vor allem nicht an Bedingungen geknüpft ist. Und Adolf Schlatter sagt in diesen Worten, ich gehe auch nochmal zurück, er sagt, solange unsere Liebe an Bedingungen geknüpft ist, also das heißt, wenn ich die liebe, die mich auch lieben, oder wenn ich mit den Leuten spreche, die ich nett finde, ja, oder wenn ich die mit denen Leuten Gemeinschaft suche, die wo nett aussehen, ja, dann ist unsere Liebe ja nicht bedingungslos, dann ist sie an Bedingungen geknüpft und damit nicht frei. Was Jesus machen möchte, ist, dass er unsere Liebe von den Bedingungen befreit. Das ist das Wort von der Feindesliebe. Dass wir nicht die Feinde lieben, weil sie unsere Feinde sind, das ist doch Blödsinn. Das erwartet Jesus doch nicht. Sondern er erwartet, dass wir alle Menschen gleichermaßen in freier Liebe, Entschuldigung, freier Liebe ist ein blöder Spruch, in befreiter, von Bedingungen befreiter Liebe lieben. Das erwartet Jesus von uns. Dass sich die Liebe nicht um uns dreht, sondern dass es uns um den anderen geht. Dass wir mit der Liebe lieben, die Jesus für uns hat. Jesus sagt nicht, dass wir den Feind zu unserem Freund machen sollen oder gar zu unserem Vertrauten. Das wäre blöd, ja. Aber wir haben durch das Gebet, sagt Schlatter, immer, da hat die Liebe immer das Mittel in der Hand, dass wir tätig sein können und Segen schaffen können. Also das ist das Wenigste, was wir für unsere Feinde machen sollen, sagt Jesus ja auch am Anfang von der Bergpredigt. Segnet, die euch fluchen, und bittet für die, die euch verfolgen und beleidigen. Ich schließe mit dem letzten Zitat von der großen Rede von Martin Luther King. Das ist unsere Hoffnung und das ist der Glaube, mit dem ich zurück in den Süden gehe. Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung zu hauen. Das wünsche ich uns. Dass wir in der Verzweiflung, in der Hoffnungslosigkeit, in der wir heute leben, dass wir daraus einen Stein der Hoffnung hauen. Mit diesem Glauben werden wir die zersplitterten Dissonanzen unserer Nation verwandeln können in eine herrliche Symphonie der Brüderlichkeit. Mit diesem Glauben werden wir gemeinsam arbeiten, gemeinsam beten, gemeinsam kämpfen, gemeinsam ins Gefängnis gehen, gemeinsam für die Freiheit eintreten, im festen Wissen, dass wir eines Tages frei sein werden. I have a dream.